Moment, Chat, ich muss noch was zu trinken holen. Am Start. Test. Ja, Funst. So, der Pepo muss ein bisschen kleiner dancen. Jo, weiter geht's. Heute steht auf dem Programm, wir haben uns ja letzten zwei Streams mit Java und Spring Boot beschäftigt. Wovon ich beidem so gut wie keine Ahnung hatte. Von Java nur minimal und von Spring Boot gar nicht. Und wir haben es hingekriegt, per Websocket sich zu verbinden und da irgendwelche sinnlosen Sachen drüber zu spammen. Ich zeige euch auch gleich, was wir gemacht haben. Das ist nicht viel, das sind irgendwie 20 Zeilen oder so insgesamt. Nein, 40 Zeilen vielleicht. Ich habe es auch ein bisschen ordentlich aufgeräumt vom letzten Stream, aber im Prinzip ist es mehr oder weniger noch. Das ist zu 99% das Gleiche, was wir im Stream gemacht haben. Face-Gesicht, danke für den Sub. Excellent Subscriptions hier. Genau, so sieht's aus. Und heute habe ich mir überlegt, probieren wir mal zu gucken, wie man einen Post-Request macht. Dringend, habe ich gerade. Einen Post-Request macht, wie man was in der Datenbank speichert. Dann wollte ich mir mal angucken, wie man aus... Also das ist ja nicht, das heißt nicht, dass wir das heute alles hinkriegen, ja? Ich sage nur so, was ich mir so überlegt habe, was man machen könnte. Dann, wie man aus Java andere Libraries aufruft, die nicht in Java sind, beispielsweise über irgendein C-Interface. Dann, wie man am besten Sachen validiert, wenn man die über Post-Request reinschickt. Und dann, Thema so Metriken, Monitoring, wir können für unsere Anwendung ein Prometheus-Backend oder Prometheus-Metrik-Endpoint machen. Habe ich auch schon gesehen, das ist tatsächlich wohl in Spring Boot relativ einfach. Kafka-Streams. Also, ich lerne schon Java und ich lerne Spring Boot, da muss ich jetzt mich nicht auch noch damit auseinandersetzen. Und irgendwie ist meine Nackenstütze verrutscht. Nee, muss ich nicht. Das wird das dann doch ein bisschen viel. Also, unsere Anwendung ist super simpel. Ich starte die gerade mal. Nee, warte mal. Hier rüber, ne? Run. So, auf Port 8080. Und jetzt, wenn ich mich hier connecte mit dem Websocket. Wenn ich mich mit dem Websocket connecte, kriege ich einfach hier sinnlose To-Dos gespammt. Gepusht an den Client, das alles. So, und es ist im Prinzip noch genauso wie das letzte Mal. Einmal in der Sekunde werden hier neue Updates geschickt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich hatte ja letzten Stream alles hier in der, alles quasi unter Main reingeschrieben. Ich habe das jetzt einfach mal aufgesplittet auf 3-4 Dateien. Ja, also hier gibt es die WebSocket-Config. Da hat man alles schön in der Übersicht. WebSocket-Config gibt es eigentlich nur ein Endpunkt/WS. Ja, wir haben uns auch letztes Mal aus dem Browser an den WebSocket-Endpunkt verbunden. Das hat alles funktioniert. Dann gibt es hier wo ich mir speichere, wenn eine WebSocket-Session aufgebaut wird. Es wird hier in dieser Hashmap drin gespeichert, jede Session und dann wieder gelöscht. Also mit. Wenn Connection closed ist, wird die Session gelöscht. Wenn Connection established ist, wird die Session hinzugefügt. Einmal pro Sekunde wird alles geupdatet, hier an den Client geschickt. Und das war's eigentlich. Genau, dann habe ich das Ganze nochmal hier ausgelagert. Wir queryen ja hier so eine JSON Placeholder API random zwischen 1 und 11. Das Einzige, was ich zum letzten Stream eingebaut habe, zu dem, was ich gestreamt habe. Also das ist alles noch genauso, wie wir es gemacht haben im Stream, nur dass ich ein bisschen aufgesplittet habe in unterschiedliche Dateien. Ich habe das hier so als eigenen Service ausgelagert und ich habe noch einen Cache eingebaut, dass wir nicht so viele API-Requests machen gegen diese Placeholder-API. Weiß nicht, ob man das so macht, aber klingt mir eigentlich ganz sinnvoll. Ne? Hashmap und er guckt einfach nach, ob es diese ID schon gibt. Wenn es diese ID schon gibt, dann returnt er das Result. Und wenn es es noch nicht gibt, dann ruft er das ab und speichert es in die Hashmap. So. Das war's im Prinzip schon. Dann können wir hier in unsere Main reingehen und weiter basteln. Jo, und ich habe mir überlegt, wir können, hast du Urlaub? Nee. Warum? Wie kommst du drauf? Ah, du denkst wahrscheinlich, weil ich montags um 13 Uhr online bin. Montags arbeite ich nicht. Schon seit Jahren arbeite ich montags nicht. Ich dachte eigentlich, das ist allgemein bekannt mittlerweile. Nee, montags ist nix. Montags ist nix. Ja, genau. Montags habe ich frei. Ja, 4 Tage Woche. Ich arbeite Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wir machen erstmal Package Updates. Ach, by the way. Muss man ja immer mal gucken, dass man top aktuell ist. Ah, ein neuer Linux-Kernel am Start. Heißt, ich muss auch noch rebooten jetzt gleich. Machen wir das doch mal. Gucken wir mal, ob es hier neue Sachen gibt. Gucken wir mal, ob es JetBrain IE Updates gibt. Nee, gibt's nicht. Na, da klicke ich jetzt nicht drauf. So. Reboot. Kann ich mir das irgendwie aliasen? Reboot. So. Reboot. Ja, allgemein bekannt, ne? Das stimmt, ich war nicht oft am Start. Ich habe mal das letzte halbe Jahr geguckt in meinen Twitch-Statistiken. Da war ich weniger im Durchschnitt, ja, über das letzte halbe Jahr im Durchschnitt war ich weniger als eine Stunde die Woche online. Es ist aber halt so eher geballt, ja. Ich war 2 Monate gar nicht on, dann war ich wieder ein bisschen on, dann war ich wieder einen Monat gar nicht on, dann war ich ein bisschen on. Ruby. Von dem Kerl habe ich auch nie wieder was gehört, ey. So, hat er rebootet. Ja. Dart X. Und hoffentlich fragt mich jetzt keiner, warum nicht Wayland. Da muss ich wieder eine Runde ranten über Wayland, Alter. So. Firefox starten. Terminal starten. Zack. Pleung.com. IntelliJ starten. Warum nutzt du Arch? By the way, fehlt da dazwischen hier noch. By the way, warum nutzt du Arch, by the way? Was ist bei dir der Grund, Arch über Debian zu nutzen? Debian hat ziemlich alte Pakete. Gut, man könnte jetzt Testing oder sowas nehmen. Debian ist für mich eher was, was auf Server kommt. Nicht so sehr als Desktop-Betriebssystem. Der Vorteil von Arch ist, also mal neben dem Arch-Wiki und sowas, ist, du hast eine riesen Paketauswahl. Du hast die Arch-User-Repos und du hast topaktuelle Pakete. Du hast einen sauschnellen Package-Manager und du kannst jetzt halt exakt so konfigurieren, wie du willst, wobei du das mit Debian auch kannst. Ja, also ich finde das top. Gerade wenn es ein bisschen was Ausgefalleneres ist an Software, bei Arch gibt es das in der Regel. Bei dem ja nicht. Uah, OpenSUSE, Alter. Gibt es eigentlich einen Unterschied von Debian-Server zu Ubuntu-Server? Ja, Ubuntu hat ganz viel Schrott noch mit dabei. Nee, das habe ich falsch formuliert. Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie jetzt irgendwie mehr bloated wären als Debian oder so. Es ist beides relativ gut paketiert, ja, sowohl Debian als auch Ubuntu. Aber Ubuntu bastelt immer irgendwelche ekligen Dinger rein. Ja, die haben beispielsweise diese komische Netzwerk-Config über YAML. Dann haben sie jetzt demnächst irgendwelche Rust-CLI-Tools anstatt die Standard-Dinger. Dann haben sie ihre komischen Sachen, die es teilweise nur noch per Snap gibt. Ganz ehrlich, da ist mir Debian mittlerweile 10-mal lieber. Ich war riesen Ubuntu-Fanboy, Ubuntu-Server-Fanboy, ja. Ihr wisst, ich habe früher immer, wenn wir irgendwas im Stream gemacht haben, war mein Default irgendein Ubuntu-Server-LTS. Und das gar nicht mehr. Mittlerweile ist Debian mein Default. Außer auf der Arbeit, da ist es Red Hat. Aber halt auch nur, weil Business Enterprise Gedöns. Zehn Snaps. Ah, Snaps sind dumm. Ja, haben wir doch schon. Guck mal, wir haben schon eine Zeile editiert. Ach nee, nicht was. Was? Ich lerne Java und Spring Boot. Im Prinzip haben wir nur eine minimale WebSocket-Anwendung mit Spring Boot, die. Moment, starten. Die nichts anderes macht als einmal in der Sekunde ein Update pushen an den Client über WebSocket. Ich kann auch mit dem Browser drauf gehen. Das funzt auch. Ja. Und heute gucken wir mal, wie das mit Datenbankzugriff so geht in Spring Boot. Datenbankzugriff, wie man per Post JSON, also wie man JSON-Daten per Post an Spring Boot schickt. Dann, wie man die Sachen validiert, die man per Post gekriegt hat. Eventuell, wie man mit Java Libraries aufruft, die nicht in Java sind. Und einen Prometheus-Endpoint fürs Monitoring. Habe ich mir so überlegt. Mal gucken, wie weit wir das auf die Reihe kriegen. Kannst du was über dein Klo erzählen? Ja, da gibt's ein Video zu. Ich habe da ein Video zu gemacht. Guck mal. Es gibt einmal hier ein Video zu. Mein Geberit Aqua Clean Klo. Und dann gibt es noch ein Fazit-Video. 8 Jahre Premium Klo Fazit. Kannst dir angucken. Aber ich kann dir auch kurz was zu sagen. Woher weiß ich nicht mehr. Von irgendeinem Sanitärladen. Keine Ahnung. Das ist zu lang her. Marke, das Ding ist ein Geberit Aqua Clean. Das gibt es mittlerweile in der Form gar nicht mehr. Es gibt halt neuere Versionen davon. Beispielsweise mein Klo hatte noch kein Bluetooth und noch kein USB. Stellt euch das mal vor. Wo kommt man denn da hin? Die neueren Versionen haben auf jeden Fall Bluetooth und ich glaube auch USB. Es ist wirklich weird Champing. Für was? Dass du dich zum Beispiel mit einer Handy-App verbinden kannst zum Klo. Preis weiß ich nicht mehr, habe ich aber im Video gesagt. Einbau wurde von so einem Sanitärladen gemacht. Und dann gibt es noch eine witzige Story dazu. Irgendwann hat der Hersteller mal eine Rundmail geschrieben. Warum Java lernen, kann ich gleich was dazu sagen. Irgendwann hat der Hersteller mal so eine Rundmail geschrieben oder Rundanruf. Ich weiß es gar nicht, ob es ein Anruf oder eine Mail war. Zumindest hat der Hersteller gesagt, Achtung, bitte das Klo nicht mehr verwenden. Das Klo kann Feuer fangen. Das ist kein Witz. Das war wirklich so. Da haben wir doch das passende Emote irgendwo dafür. Hier. Das Klo kann Feuer fangen, haben die geschrieben. Ja, die wichtigen Sachen müssen jetzt als erstes, bevor wir anfangen zu programmieren, müssen jetzt erstmal geklärt werden. Genau, der Hersteller hat gesagt, Achtung, das Klo kann Feuer fangen, man soll es nicht mehr benutzen. Da dachte ich mir auch so, ey, jetzt habe ich ein 3.000 € Klo und kann es nicht benutzen. Und die haben auch gesagt, die werden das fixen. Also, Problem war, da war irgendeine, ich weiß nicht, was es genau ist, irgendeine Flüssigkeit drinne in dem Klo, das benutzt wird für, boah, keine Ahnung, irgendwas zu schmieren oder zu, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, für was die Flüssigkeit ist, keine Ahnung. Nee, eine Sitzheizung hat das Ding nicht. Also, ich weiß nicht, wofür die Flüssigkeit ist. Zumindest konnte die Flüssigkeit auslaufen und die hatten Angst, wenn das in die Elektronik läuft, dann könnte es Feuer fangen. Weiß ich nicht, ob das überhaupt passiert ist, aber das war so. Und da habe ich mich bei denen gemeldet, habe gesagt, hier, ich habe so ein Klo, ich brauche das gefixt. Haben die gesagt, ja, alles klar, machen wir. Und dann haben die sich einfach wochenlang nicht gerührt. Die haben wahrscheinlich gedacht, so, pff, ist das an 230 Volt angeschossen? Relativ sicher, ja. Ich meine, die Spannung für die Elektronik im Klo wird wahrscheinlich deutlich weniger sein. Das sind wahrscheinlich 5 Volt oder 3,3 für vielleicht doch 12, aber wahrscheinlich eher 3,3 oder 5 für irgendwelches Mikrocontroller-Gedöns. Ja, zumindest musste ich dann damals die großen Geschütze rausholen. Und zwar habe ich auf Twitter gepostet, dass mein Klo Feuer fangen kann und der Hersteller sich nicht drum kümmert. Ich habe wirklich lang gewartet, ja. Da musste ich die großen Geschütze rausholen. Und du glaubst es nicht, an dem gleichen Tag, wo ich das gepostet habe, hat mich noch einer von Geberit angeschrieben, ob sie Kontaktdaten haben kann. Also manchmal hilft's, um die 20.000 Leute, Follower auf Twitter zu haben. Manchmal, ich mache ja sowas normalerweise nicht, ja? Aber in dem Fall, ich konnte meinen Klon nicht richtig benutzen. Was soll ich denn machen? Und die haben sich wochenlang nicht gerührt. Nein, mein Klo hat kein USB-C. Die neuen haben, glaube ich, USB-C und Bluetooth. Die neuen kannst, die haben so eine, Moment. Geberit-App. Geberit-Home? Nee. Ja, hier, genau. Die haben so eine App fürs Klo und sowas. Da kannst du dann beispielsweise spülen über die App. Und solche Dinger. Du kannst auch Presets speichern für die neuen Klos. Da kannst du sagen, hallo, ich bin der Max und ich will das Max-Preset aktivieren. Ja, das Max-Preset könnte dann zum Beispiel sein, Wasser anwärmen und spezieller Winkel für den Wasserstrahl oder sowas. Das kannst du ja da alles einstellen. Ja. Also gibt es eine App, die kann sich aber nur mit den neueren Modellen verbinden, die Bluetooth haben. Hat das Klo RGB? Naja, so ein bisschen vielleicht. Das hat eine grüne LED, eine blaue LED und eine rote LED. Also das ist nicht ganz RGB, aber es geht in die Richtung. Hol dir auch eins, die Dinger sind mega geil. Ganz ehrlich, jetzt mal, das klingt ja wieder wie First World sinnlos Probleme, ja? Aber im Ernst, das lohnt sich richtig. Das lohnt sich. Ich gehe, seitdem ich dieses Klo habe hier, also das da. Kann euch das jetzt ja zeigen. Kann euch das jetzt. Hab ich hier eigentlich. U-Block? Hab ich. Warte mal hier. Hier. Seitdem. Ich mach mal kurz mein Gelaber aus. Seitdem ich das Klo hier habe. Das Video ist von vor 11 Jahren schon, ja? Also ich habe das schon eine ganze Weile. Die neuen könnt ihr von ausgehen. Die sind deutlich besser nochmal. YouTube, come on. So, hier, da sieht man's. Aber hier zeige ich die Fernbedienung, glaube ich, ordentlich. Genau, so sieht das Klo aus im Endeffekt. Ja, aus wie ein ganz normales Klo. Nur mit dem Unterschied, man hat da eine Fernbedienung. Bin ich gar nicht sicher, ob ich die zeige. Da ist die Fernbedienung. Da oben war sie. Da hier ist die Fernbedienung. Die Fernbedienung kann man ausklappen. Da hat man alle möglichen Sachen für Spülen, Trocknen, Dunstabzugshaube, nenne ich es mal. Damendusche, verschiedene Resets, glaube ich, weiß gar nicht. Man kann den Winkel verstellen vom Wasserstrahl, Heizung anmachen. Wohlgemerkt, das ist nicht die Heizung für die Brille oder so, sondern für das Wasser. Hier kann man die Temperatur einstellen. So. Ja. Und ich kann das wirklich nur empfehlen. Wenn ihr so ein Klo habt, ihr geht nicht mehr woanders aufs Klo. Es sei denn, es geht gar nicht mehr anders. Das ist das Beste. Und dazu kommt, also, man braucht schon auch Klopapier, ja, zum Abtrocknen und sowas. Also, was ich beispielsweise nicht mag, ist hier das mit dem Föhn. Das benutze ich so gut wie gar nicht. Ja, also ein bisschen Klopapier braucht man immer noch, aber man hat deutlich weniger Klopapier verbraucht. Und es ist einfach 1000-mal angenehmer. Jetzt ohne Scheiß, das ist viel, also im wahrsten Sinne des Wortes, das ist viel besser. Hier, ich zeig's hier, glaube ich, auch irgendwo mit dem Wasserstrahl. Hier, guck. Wasserstrahl. Genau. Guck hier, zack, kann man draufklicken. Draufdrücken. Auf Max. Laber nicht so viel, zeig's. Bei dir muss der Rand, du meinst, die Kloschüssel muss kalt sein. Ja, dann schaltet halt die Heizung aus. Nee, reinholen tut man das nicht. So, Achtung, guck mal. So, das hier ist normalerweise der Poppes, ne? So, und der Wasserstrahl, der macht so gut sauber, dass du gar nicht großartig mehr reiben musst mit Klopapier. Also es ist viel angenehmer auch. Und nicht so anstrengend für den Hintern. Also ich kann es echt nur empfehlen. Wenn ihr ein bisschen Kohle übrig habt und das die Installation in der Wohnung und so, das hinhaut, ohne Scheiß, überlegt euch mal, ob ihr euch nicht so ein Klo kauft mit Spülung. Ja. Ja. Das hat überhaupt keine Probleme mit auch hartnäckigem Schiss. Gut. Das erkennt, ob du drauf sitzt. Ich gehe davon aus, dass die Neuen mittlerweile eine automatische Poppeserkennung haben, dass sie wissen, wo sie hinspritzen müssen. Aber es trifft auch so relativ gut. Was hast du für die Installation bezahlt? Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist 13 Jahre oder so her. 12, 13 Jahre her. Also 12 Jahre irgendwie. So. Ich glaube nicht, dass das mit KI funktioniert, aber heutzutage weiß ja nie was. Ja, nein, machen wir nicht. Ich lerne nur gerade Spring Boot und Java. Ach ja, vielleicht zur Erklärung nochmal, warum ich... Nee, meiner nicht. Meiner nicht. Die neuen kann ich mir durchaus vorstellen, dass da potenziell Doom drauf läuft. Es gab doch auch mal Doom auf einem Schwangerschaftstest. Aber das war nur Fake, hat sich ja dann rausgestellt. Genau, also Java. Warum Java? Das kann ich erklären. Ganz einfach. Ja, wenn man das out of context klippt, dann klingt das schon merkwürdig, ne? Hast du den Webserver auf der E-Zigarette? Ja, habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Spring is easy to dev. I'm Spring Noob. Just started to learn it a few streams ago. Aber der Grund, warum ich Spring Boot lerne, ist folgendermaßen. Und zwar, ich werde demnächst bei mir auf der Arbeit zu unseren Entwicklern gehen für 14 Tage oder sowas. Und ich mache da quasi ein Entwicklerpraktikum. Also im Prinzip ist das nicht wirklich ein Praktikum. Es ist, bei uns gibt es jetzt so ein neues Programm. Das muss ich jetzt mal kurz, ja, dass man es besser versteht. Also, ich arbeite in Frankfurt in der Versicherung und denen ist aufgefallen, dass die Schwierigkeiten haben, geeignetes Personal zu finden. Wie wahrscheinlich gefühlt jeder IT-Laden in Deutschland Probleme hat, geeignetes Personal zu finden. So, und jetzt haben sie erkannt, dass es trotzdem, obwohl sie sich Mühe geben, und das muss man denen auch echt mal zugutehalten, die geben sich ja wirklich Mühe, dass die Leute zufrieden sind und nicht abhauen, aber es kommt trotzdem ab und zu mal vor, dass manche Leute unzufrieden sind und keinen Bock mehr haben. Und haben die jetzt erkannt, eigentlich richtig High-IQ-Gedanke, haben die gedacht, wenn wir Leute haben, die unzufrieden sind mit dem, wo sie aktuell sind, vielleicht gibt's ja in der Versicherung was anderes für die Leute, was ihnen besser gefällt, bevor die ganz abhauen. Und jetzt haben sie so ein Karriereprogramm gestartet, wo man auch mal in andere Abteilungen reingucken kann. Sei es nur, weil es einen interessiert oder sei es vielleicht auch, weil man mal was anderes machen will. Da habe ich schon meinem Chef gesagt, also ich würde gerne mal, nicht weil ich wechseln will oder sowas, als CEO, das wäre auch mal geil, ey. Das würde ich im Leben nicht machen wollen. Ich habe dem Chef gesagt, ich würde gerne mal 14 Tage zu unseren Entwicklern. Nicht, weil ich das machen will, ich bleib da, wo ich bin, ja. Aber ich will einfach mal 14 Tage mir das angucken. Und da ist es halt, die machen zum größten Teil alles in Java und das meiste davon ist auch Spring Boot-Anwendung. Deswegen habe ich mir gedacht, also der Termin steht ja noch gar nicht fest, wann ich da hingehe, ja. Also es kann durchaus noch ein bisschen dauern. Was? Warum habe ich die Entwickler gedisst? Hä? Naja, zumindest gehe ich jetzt dann demnächst da irgendwann mal hin. Und ich dachte mir, es ist vielleicht nicht verkehrt, bevor ich da hingehe, wenn ich zumindest so ein bisschen Ahnung von Java und Spring Boot habe. Weil natürlich könnte ich dann 14 Tage rumhocken und zugucken und Zeug. Aber das macht ja nichts. Das ist ja... Blödsinn, ich will ja da ein bisschen was machen, ja. Vielleicht irgendwie mal so ein simples Ticket oder so. Irgendwas will ich ja da auch auf die Reihe kriegen und ich will zumindest auch verstehen, was da passiert. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist ein guter Zeitpunkt, sich einfach mal Java und Spring Boot anzugucken. Und ich muss sagen, ich flame ja Java immer ganz gerne, ja. Wir haben doch hier irgendwo... Hatten wir nicht sogar irgendwo mal ein Java-Emote? Sekunde, lass mich mal kurz checken. Hatten wir nicht irgendeinen Java-Emote? Seht ihr irgendwas, was nach Java aussieht? Java, gehen wir bloß weg. Ich sehe hier nichts. Java, hier! Den haben wir, genau. Und ich habe sogar noch einen Java-Joke am Start. Falls man es erkennt. Aber richtiger Dead-Joke. Ganz ehrlich, ich hätte auch lieber, dass es C-Sharp wäre anstelle von Java. Aber ist nicht so. Und ich muss sagen, seitdem ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe, so schlimm finde ich es gar nicht. Und Spring Boot ist auch irgendwo ganz nice. Was mich allerdings bei Spring Boot ein bisschen nervt, ist diese ganze Magic Annotation-Geschichte. Du hast ja teilweise gar keine Ahnung, was abgeht, aber Hauptsache mal irgendwie eine Annotation dran gepappt. Warum nicht Go? Ja, weil es halt nicht Go ist. Was soll ich... Weil Business Enterprise ist gefühlt 90% Java. Weiß ich nicht, ich habe nie großartig was in Java gemacht, aber hier ist schon ganz schön viel Annotation-Kram. Kotlin haben wir auch mal in einem Stream kurz gemacht. Ja, sowas in der Richtung ist das, oder Attribute in C-Sharp, ja. Warum nicht COBOL? So. Ich kopiere mir gerade nochmal die Webanwendung vom letzten Mal rüber. Quatsch. CD. CacWChamp. Aber die Web-App haben wir doch hier irgendwo drin. Kopieren wir das hier mal rein. Web-App. Die Web-App ist eine Index.html, sonst nix. Und da machen wir jetzt nochmal schnell. Bester Name für das Projekt übrigens, der CacWChamp. Gehen wir mal in die Web-App rein und starten Visual Studio Code. Das brauchen wir nämlich noch. So, oh, nee. Dahin kommt das. So, mir ist ja da eigentlich gar nicht am Start. Dann können wir hier mal einen Chrome starten. Nee, Moment. Ich muss erstmal hier die Web-App surfen auf Port 8000. So. Und jetzt ist irgendwas kaputt. Ah, meine Spring-Anwendung läuft nicht. Okay. So. Das ist alles, was unsere Anwendung aktuell macht. Unsere Spring Boot-Anwendung. Die schickt einmal in der Sekunde... Hier neue Daten per Websocket an den Client. Guck, sieht man auch hier. Na gut, sieht man auch, wenn ihr die neuen Sachen reinkommt. Also mehr macht die noch nicht. Und da basteln wir heute mal ein paar andere Sachen in Spring Boot. Also man muss gar nicht dabei gewesen sein im letzten Stream oder so. Also Websocket haben wir eigentlich abgehakt. Ich muss sagen, vielleicht noch jetzt mal, um das zu zeigen, das ist relativ gut gemacht und relativ simpel mit dem Websocket, ja. Also das Einzige, was man machen muss für Websocket-Verbindungen in Spring Boot ist, man muss hier so einen Websocket-Config anlegen. Das ist halt wieder Magic Annotation, ja. Also du musst quasi eine Klasse erstellen, die dieses Interface hier implementiert. Und dann musst du die annotaten mit Enable WebSocket und Add Configuration. Warum? Weil Spring Boot das so will. So, und dann sagst du da drin im Prinzip einfach nur, ich will einen WebSocket-Server haben, der am Endpunkt /WS lauscht. Und wenn wir jetzt hier mal in unsere JavaScript-Anwendung reingucken, da sieht man, da geht halt auf /WS. Erlaubt von überall. Und dann sagt man ihm, okay, Was sollen wir denn auf, also was soll denn aufgerufen werden, wenn es irgendwelche neuen Verbindungen gibt oder Abbrüche oder sowas von WebSocket? Und dann brauchen wir noch hier diesen WebSocket-Händler. Das ist aber auch, ihr seht, das ist alles übersichtlich. Das passt alles hier auf eine Seite drauf, ja. Und da habe ich im Endeffekt nichts anderes gemacht wie, okay, sobald eine neue WebSocket-Connection established wird, dann speichert er sich dieses hier in dieser Session-Hashmap. Und wenn die Session abkackt, removed er die Session aus der Hashmap. Das ist alles. Mehr habe ich nicht gemacht, um meine WebSocket-Geschichten zum Laufen zu kriegen. Also das ist wirklich nicht schlecht. Das ist in .NET, wenn man sich überlegt, wie man beispielsweise WebSockets in ASP.NET Core macht, ist das auch nicht viel mehr oder weniger. In ASP.NET Core verwendest du meistens SignalR anstatt Raw WebSockets. Letztendlich ist es aber sehr ähnlich, muss man mal sagen. Ja, man sagt dann auch hier add SignalR, dann kann man Endpunkt sagen und in .NET legt man dann irgendeinen Message Hub an, anstatt einen WebSocket-Händler. Kommt aber mehr oder weniger aus Gleiche raus. Also das ist eigentlich ziemlich gut gemacht, wie man WebSockets hier benutzt in Spring Boot. Das gefällt mir. Also das ist wirklich sehr übersichtlich, kurz und knackig. Hätte ich gar nicht gedacht. Was ich ein bisschen blöd finde ist, wenn man sucht Spring Boot WebSocket Minimal Example zum Beispiel, dann findet man hier sowas zum Beispiel. Und das ist bloated as fuck, dieses Beispiel. Was die da machen hier? What the... Kein Schimmer, was da überhaupt abgeht. Configure Stomp, was auch immer Stomp ist. Dann benutzen sie zig Libraries hier in ihrem Client. Keine Ahnung, warum dieses Beispiel so kompliziert ist. Stomp on Connect on WebSocket Error, whatever. Super kompliziert. Im Endeffekt... Ist das geil? Ne, ich weiß nicht, ob das geil ist. Im Endeffekt brauchst du einfach nur hier 15 Zeilen und ein bisschen JavaScript und es funktioniert. Also ich finde, ist das deutlich übersichtlicher für einen Example. Kann sich streiten, ob Annotations es wirklich übersichtlicher machen, weil zum Beispiel, also ich gebe dir ja prinzipiell recht, ja, ich finde das schon durchaus sinnvoll, wie sie das gemacht haben, aber zum Beispiel hier, guck mal, Spring Boot Application, dass du weißt, was das macht, musst du erstmal gucken, aha, Moment, Spring Boot Application ist eigentlich nur ein Alias für 8 weitere Annotations und dann musst du gucken, okay, was machen denn diese weiteren Annotations, wenn du wirklich wissen willst, was abgeht. Also ein bisschen Magic ist das schon. Das ist gut und schlecht gleichermaßen. Also ich finde es eigentlich nicht schlecht, wie sie es mittlerweile in .NET machen. Da ist ein bisschen mehr explizit. Also da sagst du dann nicht zum Beispiel Enable Scheduling, da würdest du dann sagen, so irgendwie, keine Ahnung, Add Scheduler oder sowas. Mit irgendeiner Funktion. Und dann kannst du sagen hier Map Route, bla 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 und sowas. Natürlich ist da auch immer noch Magic dran. Ich schaue mir alles Mögliche an. Also am liebsten gucke ich mir tatsächlich YouTube-Tutorials an. Gibt's aber für viele Sachen gar nicht so richtig. Ich hab mal geguckt, für Spring Boot gibt es relativ viele, aber das ist halt wirklich nur Basic. WebSocket-Tutorial gab es auch nur wieder welche mit Stomp und zig kompliziertem Kram. Ja, und wo ich gar nichts zugefunden habe, gescheit, ist ein Beispiel mit SQLite. Ich wollte ja eigentlich Datenbank-Access mal mit SQLite probieren, aber anscheinend ist SQLite in der Java-Welt überhaupt nicht angesagt. Gibt so gut wie keine Beispiele für. Ja, und das ist ja letztendlich irgendwo bei vielen Sachen so. Ich finde es auch nicht so schlimm. Wenn man sich halt für irgendein Framework entscheidet, muss man halt ein bisschen gucken, wie das tickt und sich möglichst dran halten, weil ansonsten hast du wieder das Problem, dass du permanent versuchst, am Framework vorbeizubauen. Angefangen hat das Ganze mit Ruby on Rails, was Web-Frameworks angeht. Ruby on Rails war so das erste Framework, was mir einfällt, wo die gesagt haben, ey, du machst das entweder so, wie wir wollen, oder es geht nicht. Also bei Ruby on Rails war das ja ganz extrem, wenn die Dateien nicht richtig hießen, ging es nicht und sowas. Damit hat das angefangen, dass sie gesagt haben, hey, du musst das so benutzen, wie wir das wollen, und du hast gelitten. Also konntest du es nur ganz beschränkt konfigurieren auch. So, und was ich jetzt mal ausprobieren wollte, ist, wie man einen Post-Request macht. Mal gucken, ob ich das ohne Hilfe hinkriege. So ein bisschen die Logik von Spring habe ich ja, glaube ich, schon gecheckt. Also wir brauchen erstmal eine Klasse. So, und das Ding halt, wobei wir können doch mal unsere IDE verwenden. Generate. Controller. REST Controller. Ha! JetBrains IDE Magic. REST Controller. Ja. Ich weiß nicht, wie wir das Ding nennen sollen hier. Cute Chat Controller. Okay. Request Mapping. Nee, das wollen wir nicht. So, also, ich glaube, was wir jetzt machen müssen für einen Post-Request. Ich brauche sowas wie hier String, ja gut, keine Ahnung, Post. Und dann muss man da drüber schreiben, also es gibt Get Mapping, und dann habe ich jetzt vermutet, gibt es vielleicht auch Post Mapping. Ah, gibt es? So, wir wollen unter /api/, vielleicht sollten wir das Ding API-Controller nennen. /API, tja, keine Ahnung, komm, reicht. /API, fertig. Dante, danke schön für den Sub. Massive Subscription. So. Und jetzt, keine Ahnung, returnen wir einfach mal. Okay, beste. So. Von der Idee her, ich muss übrigens nochmal was einstellen. Wisst ihr, was mich nervt? Guck mal, wenn ich hier schreibe @post, findet er nichts. Ich muss schreiben @post. Ich will mal hier IntelliJ Case Insensitive Autocomplete. Ich bin anscheinend nicht der Einzige. Preferences Editor Code Completion. Okay. Preference Editor Code Completion. Enable. Was? Case Sensitive Completion. Ich habe hier oben Match Case. Das wird es doch wahrscheinlich sein, oder? Und jetzt probieren wir mal. Add Post. Jetzt geht's. Das ist doch gut. So, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, dann sollte ich jetzt eigentlich unter /api einen Post Request hinschicken können. Probieren wir das doch mal aus. Curl, localhost, port 8080, /api, not allowed, ich weiß, weil x post. Geht! Das ist doch cool. Das ist tatsächlich relativ simpel. Also, das muss man Spring jetzt auch mal zugute halten. Irgendwie hat es eine gewisse Logik, dass wenn man eine Sache gemacht hat, auf die andere kommt. So, jetzt natürlich die nächste Preisfrage. Wie übergeben wir hier jetzt? Da muss ich jetzt aber in die Hilfe gucken. Wie wir jetzt hier beispielsweise, machen wir mal eine Klasse hier, keine Ahnung, Records. API Requests. Eigentlich sollte man die Sachen ja so benennen, was sie machen, und nicht so abstrakt. Irgendwie ist es erstmal egal. So, und dann soll ich hier einfach irgendwie String Name oder so. So, nee. Nicht AI, mache hier kein Zeug. So, und da will ich jetzt als Parameter, will ich sowas hier bekommen. API Post Request. So. Das wird wahrscheinlich nicht so einfach funktionieren. Oder vielleicht doch. Müssen wir mal schauen. Also, wenn ich jetzt da nichts hinschicke, Dann sagt er trotzdem okay. Okay, ich schicke mal irgendwelche Daten mit. Oh Gott. Curl Post Data ist minus minus Data ist es, glaube ich. Minus D Data, genau. Minus X Post, minus D Value, genau. Minus D. Machen wir mal hier irgendein JSON-Gedöns. Aber hier Name. Blub. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob es funktioniert. Schreibe ich es mal anders? Ich habe gedacht, ich hätte eigentlich. Okay, jetzt machen wir mal ein malformed JSON, ob es dann abkackt. Nee. Juckt ihn nicht. Juckt ihn nicht. Na, dann schauen wir mal. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Wenn wir jetzt hier mal das Printen dieses Ding, System out Printline Data. Mal gucken, was der dann da sagt, wenn ich da jetzt was poste. Wahrscheinlich sagt er gar nichts. Name gleich 0. Das ist Java, das ist nicht Kotlin. Was ist denn ein Record? Das ist das gleiche wie in C Sharp. Das ist quasi eine Klasse, die ein paar Sachen schon standardmäßig überschreibt. Dass es sich mehr Value-Type-mäßig verhält. Also quasi checkt das nicht bei Reference, ob was equal ist, sondern anhand von den Feldern und sowas. Und man kann es kürzer schreiben mit Gettern und Settern in Java, als wie man eine Klasse schreibt. Wenn ich eine Klasse schreiben würde, müsste ich jetzt hier zig Getter- und Setter-Methoden noch machen. Yeah, I think SQLite is not that much used in Java, in the Java world. I will try it with Postgres later. Add request body. Das ist egal, wir gucken uns mal hier. Spring Boot Post Request JSON. Gucken wir uns mal die Hilfe an. REST Template Post Request with Blähung schon wieder. Also, eine Klasse haben wir. Nein, ich brauche am besten will, ich brauche kein Person Service. Person Service Factory Singleton Mapping. Observer. Let's define a simple REST API for our Person Class. Okay, Post Mapping Value creates consumes Application JSON, produces Application JSON. Aha. Aha. Wirst du für das gerade bezahlt oder frei? Nein, werde ich nicht. Ich dafür bezahlt. Keine Ahnung, großartig von Java und Spring Boot, dafür bezahlt mich doch keiner. So, mal gucken, ob das jetzt schon was gebracht hat. Unsupported Media Type. Ach so, ja, logisch. Weil ich sagen muss, Header. Ich brauche nicht den nächsten. Content Type Application JSON brauche ich. Okay, aber es ist immer noch 0. Also das hat's anscheinend nicht gebracht. Okay, weiter. Was haben Sie hier sonst noch gemacht? Ach, Add Request Body machen Sie hier. Guck mal. Add Request Body. Also muss man annotaten. Das ist auch schon wieder ein bisschen Magic, das man wissen muss. Add Request Body. Hat er hier sonst noch irgendwas? Nee. Okay. Starten wir mal neu. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Kunst! Also, man muss Add Request Body davor schreiben, dass er das irgendwie serialisiert. Okay. Wir können ja mal das gleiche returnen. Return? Blöde Frage. Aber mal angenommen, ich will. Kann ich das hier einfach so returnen? Nicht to string. Kann ich das hier einfach so returnen und dann serialisiert das wieder, wieder zurück? Ja. Sonst. Sehr gut. Ja gut, nice. Ja, da können wir jetzt mal eine HTML-Form bauen und versuchen uns mal was zu pushen. Gut. Das ist doch eigentlich gut gemacht. Finde ich jetzt. Das ist... Kann man sich dran gewöhnen, ja. Was macht er eigentlich? Passiert denn eigentlich, wenn ich das hier weglasse? Ups. Dann geht's trotzdem. Kann das sein, dass das schon Default ist, wenn man den REST-Controller verwendet? Dass der schon standardmäßig checkt, dass das JSON-Gedöns ist? Dass ich da gar nicht consumed und produce und... Was passiert eigentlich, wenn ich hier irgendwie Mist übergebe? Ah, unsupported media type. Okay. Ja, dann lasse ich das doch weg, wenn man es weglassen kann. So, dann bauen wir mal bei uns hier eine HTML irgendwie. Wobei, ich brauche keine Form. Wir können es einfach so pushen. Dann probieren wir das doch mal aus. Wir machen hier mal einen Button. Wir machen hier Plaintext HTML. So, div. Starten das hier. Ne, es läuft ja noch. Machen wir mal einen Button. Lull. Ich habe übrigens kein Auto-Refresh, weil Plain HTML und Gedöns. Wie funzt das jetzt hier? On-Click muss man machen, ne? On-Click. Und jetzt kann ich hier oben sowas machen? Hier Function. Ja, was weiß ich. Progress Click. Geht das so? Und dann? Dann... Okay, das funzt du schon mal nicht. Muss ich so machen? Ah ja. Okay. Alles klar. Gut. So, das WebSocket-Gedöns, das machen wir gerade mal aus. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, ob wir noch so Projekte haben. Ich bin ja sonst nie bei den Entwicklern. Ich habe keine Ahnung. So, also, Poggers Klick. Jetzt machen wir mal einen Request vom Browser aus. Also sagen wir quasi hier Fetch. Ist eigentlich auch bescheuert, dass es nicht sowas wie Post gibt, ne? Fetch wird ja benutzt quasi zum Sachen Fetchen und zum Sachen Senden. Wie war das? Fetch? Oh, boah, krieg ich das jetzt aus dem Kopf hin? Auf jeden Fall HTTP, Doppelpunkt, Doppelslash... localhost/API. So, und jetzt einmal autocomplete, please. Method. What? Post. Ging das so? Access to from origin. Ah! Course Gedöns. Da muss man auch gucken, wie man das setzt. So, und dann müssen wir hier noch irgendwas übergeben. Data? Nee, Body. Body ist es, glaube ich, ne? Body. Null W. Dann sagt er mir, kann ich serialisiert werden. So, wie macht man eine Course Policy? Spring Boot Post Course. Vor 8 Jahren, jo. Ach, guck mal hier. Als Registry at Mapping? What? Call course disable in your of the web sec. Was? Was für ein Ding? Der Web Security Configure Adapter Configure HTTP Security HTTP. What? Wo Moment, was findest du von mir? Bean? Ich bin mir jetzt gerade irgendwie unschlüssig, was der von mir. Ah ja. Hier ist ein Tutorial. Tutorials sind immer so krass bloated. Creating a REST Controller, Request Param, bla bla. Ah, das kann man einfach da drüber schreiben. Einfach ein Sternchen. Kann man das nicht irgendwie global? Hier. Global Course Configuration. Ich will es global disablen. Wo muss das denn hin? Boss Configurer? What? Okay, keine Ahnung, ist egal. Wir pappen hier oben dieses Ding dran hier. Cross Origins Sternchen. Cross Origin Sternchen. Okay, starten wir neu. Schauen wir mal. Ha! Funst! Unsupported Media Type. Ja gut, das ist klar. Wie ging das nochmal hier? Headers? Oh, ich kann es mir nicht merken. Fetch, Post, JSON. Habe ich schon mehrfach geguckt hier. HTTP. Method Post. Ja, Content Type, Application, JSON. Das habe ich gesucht. Format. Nee, wie war das? Nee, Moment. Wie macht man Visual Studio Code nochmal auf? Hier. So. Format. No Formatter! Mock-S, Alter. Ich mach so wenig Plain HTML. Bad Request. Ja gut, weil Body Lull versteht er nicht. Aber Body Name Dings hier, das müsst ihr verstehen. Geht das in Java auch? Nee, ne? Oder doch, doch. Das müsst ihr verstehen. Ja, passt. Funst. Gibt keinen Fehler. Okay, also so kann man was vom Browser aus schicken. Dann können wir doch jetzt gucken, wenn das hier vom Browser aus geht. Wir gucken mal, warte mal. Async. Await. War? Nee, Moment. JavaScript. Const. So langsam wird's verwirrend. Es ist Auto in C++, es ist var in C-Sharp und Java, es ist let und const geht in JavaScript. Result, so. Jetzt locken wir das mal. Ich glaube, man muss noch. Ich glaube, man muss noch den Body oder irgendwie so. Die Content geht ist. Jetzt muss man auch awaiten, glaubt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Await. So, und jetzt loggen wir das mal. Dann müsste im Endeffekt ja ein bisschen JSON-Gedöns zurückkommen jetzt. Nee. It's not a function. Moment, wie war das nochmal? War das so? Hä? Ach nee, JSON. War das. Genau, nicht Body. Jetzt geht's hier. Blub. Das kriegen wir jetzt zurückgeschickt. Okay, das funktioniert. Das ist ja auch Node. Das ist ja auch JavaScript jetzt. Oder meinst du das hier? Ja. Na, Express sieht schon ein bisschen anders aus. Aber ich mag Express auch nicht. Es hat schon erstmal so. Es ist jetzt nicht so krass übertrieben Boilerplate-lastig, wie ich mir das vorgestellt habe. Geht schon irgendwo klar. Wird halt auch viel an Logik und Sachen versteckt durch die ganzen Annotations. Frag mich, wie Spring das im Hintergrund dann macht. So, also Post-Request funktioniert. Dann ist jetzt die nächste Frage, wenn wir einen Post-Request haben, der funktioniert. Wie validieren wir das jetzt, beziehungsweise schreiben das in eine Datenbank rein? Jetzt bin ich mal gespannt. Hier, gucken wir mal. Spring Boot Post Validation. Aha. Bla bla bla. Simple. Ja, haben wir hier. Ach, da muss man Entity oben drüber schreiben. Dann, okay. Entity ID. Ach, das ist wohl für die Datenbank dann letzt und unter der Haube. Aber. Haben die hier überhaupt eine Datenbank in dem Beispiel? Okay, lesen wir uns das erstmal durch. Oh. Lesen wir uns das erstmal durch. Public Interface Repository. Was? User Repository Extends CRUD Repository. Was will das jetzt von mir? Okay, ich nenne das Ding nicht API Post Request. Das ist ein ziemlich dummer Name, oder? Wir nennen es hier irgendwie. Was ist denn das? Chatter. Cute Chat User. Okay. Long. Ist das was die ID wird? Oder? Okay, das hier gibt's nicht, oder? Nee, gibt's nicht. Da fehlen mir jetzt wahrscheinlich Dependencies. Gibt's sowas? Ah, in Rider kann ich jetzt sagen, such auf Nougat nach der Klasse. Hier, warte mal, hier oben stehen ja auch die Dependencies. Spring Boot JPA brauche ich. H2 Database. In Memory. Oh ja, das ist gut. Da können wir uns das mit Postgres erstmal sparen. Dann checken wir doch. Ah, Moment. Da können wir gleich mal was ausprobieren, was ich gelernt habe. Können noch mal gucken. Hier, Add Starters. Suchen wir mal nach Hey H2. Guck mal da. H2 Database. Zack. Aber der hat jetzt keine JPA-Sachen geaddet. Brauchen wir auch noch. Dependencies hinzugefügt. Hat er das jetzt schon installiert? Oder muss ich hier erst. Normalerweise muss ich doch hier oben irgendwo noch was klicken. Aber ich glaube, das hat er schon gemacht. Ja, hat er schon gemacht. Ach so, weil es public ist. Am besten JPA-Repository von CRUD. Was ist denn der Unterschied? Versus. Ah, guck mal, ja. Paging and Sorting, which in turn extends. Oh, mein. What's the difference? Ja, ich glaube, wir bleiben erstmal bei dem Beispiel. Also, so, dann müssen wir unser Zeug hier annotaten. Es geht bestimmt jetzt nicht mehr mit einem Record. Nee, das geht ja nicht. Die kann ich nicht annotaten. Oder kann ich die annotaten? Wenn ich hier sage int id. Für was ist denn eigentlich hier hinten dieses long? ID. Aha. Also quasi mit... Also muss es long sein hier. ID. Kann man hier jetzt sowas sagen wie... Should have a primary key. Okay, kann man hier oben sowas sagen wie add ID? Ach, das geht direkt. Da muss man das nämlich gar nicht ausschreiben hier. Das ist eigentlich ganz gut. Aber wenn man das länger machen will, ist das schon schöner, oder? Das ist aber schon besser, wenn man das so untereinander schreibt. Weil man will ja dann hier so irgendwie... auch irgendwelche Validation-Sachen hinterlegen. Übrigens mag ich diese Attribut-Annotation-basierte Validation-Sachen nicht. Gibt's in .NET auch, finde ich hakelig. Ich find's schöner, wenn man irgendwo hinschreibt, so wie, keine Ahnung, hier is not null, was weiß ich, matches, irgendwas. So. Dann machen wir doch mal eine Klasse draus. String name. Wenn man das jetzt richtig schreiben könnte. So, long ID. Nee, ID muss klein. Das müssen wir dann taggen mit ID. Muss weg. Was hat er jetzt für Schmerzen? Entity has more than one ID attribute. Hat es? Ich sehe nix. Nee, hat das gar nicht. Die IDE spinnt rum. Generate value. Aha. Wie das. Ah, das ist natürlich auch ganz gut. Wie das automatisch erzeugt werden soll. Was gibt's denn für Types zur Auswahl? Auto, Identity, Secrets, ID. Ja, Auto. Auto ist okay. So, String. String soll... nehmen wir einfach mal das hier vom Beispiel. Name is mandatory, not blank. Ups. Wo kommt not blank her? Das her. Gibt noch eine Dependency, wo denn? Spring Framework Boot, das haben wir doch. Nee. JPA. Web Starter Web haben wir auch. Aber die haben hier. Ach, hier unten. Nee. Ach doch, Validation. Okay. Okay. Jetzt hat er's. Jetzt habe ich zweimal. Nehmen wir das. So, jetzt haben wir das. Okay, wie geht's weiter? Simple Domain Class, das haben wir gerade gemacht. Repository haben wir auch. Cute Chat. User Repository. Implementing a REST Controller. Das haben wir schon. Response Entity. Ach so, das ist, wenn ich kein JSON direkt returnen will, sondern Ja, das macht er vielleicht. Add valid. Mehr Annotations, würde ich sagen. Wir haben Annotations of Annotations mittlerweile. Return. String. Das machen wir mal genau so hier. Zack. Response Entity. Okay, User is valid. Jetzt einfach nur valid. Okay, so, bam. Valid. Valid. Okay, das probieren wir mal aus. Wenn ich das jetzt starte und ich curl da jetzt was hin. Wow, Monka S. Connecting to datas. Ich habe keine Ahnung, was da eigentlich gerade passiert, aber Hypernate macht irgendwas. Scheint aber funktioniert zu haben. Es ist nicht gecrashed. Okay, curlen wir mal was dahin. Error bad request. Warum? Warum ist es jetzt ein bad request? Name ist doch da hier. Mal gucken, ob das daran liegt. Okay, das liegt da dran. Das liegt an Add Valid. Okay, gucken wir uns das Beispiel mal weiter an. The Add Exception Handler Annotations. Es wird ja immer mehr Annotations, Alter. Jetzt ist ja mal langsam gut. Bald haben wir drei Annotations hintereinander. While it's really handy to have Spring Boot validate user object. Okay. Exception Handler Annotation. Wo kommt denn das hin? In den Controller oder wie? Also hier rein. Alter. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber okay. So, funzt das jetzt? Okay. Name is man. Das funktioniert. So, jetzt muss ich das nochmal kurz geistig verarbeiten, was da eigentlich passiert ist. Was haben wir hier am Start? Also, der guckt jetzt, ob das valid ist, wenn das reinkommt. So, valid ist es. Aber ich hab doch. Aber ich hab doch ein Name. Hier ist doch ein Name gesetzt. Verstehe ich nicht. Ist doch gar nicht blank. System.out.print. War doch vorhin gesetzt? Nee, das ging vorhin. Moment, ich muss das Valid nochmal wegmachen. Das verstehe ich nicht. Das ging doch vorhin. Weil das jetzt kein Rekord mehr ist. Oder? Moment, Blödsinn. Oder? Vorhin war es nämlich noch ein Rekord. Aber was ist der Unterschied? Steht. Also, das ist der Unterschied jetzt zu vorher. Null. Warum ist es null? Ich hatte vorher genau das. Brauche ich den Konstruktor? Gibt's doch hier auch nicht. Moment, ich brauche Getters und Setters, oder was? Was ist Lombok? Moment, es gibt doch bestimmt. Es gibt doch bestimmt hier sowas wie Create. So. Warum hat er jetzt einen Zeilenumbruch gemacht? Heck, wait. Jetzt geht's! Boah, das ist ja abartig! Es muss ernsthaft. Muss. Oh. Ja, das ist. Okay, das gefällt mir nicht. Was ich halt merkwürdig finde, das Ding braucht Getter und Setter. Aber Getter und Setter sind nicht Teil der Sprache. Das ist ja eigentlich nur Convention, dass die Dinger so heißen. So. Also. Das ist IntelliJ. Ich benutze recht viel von JetBrains. Guck, das hier ist JetBrains IntelliJ. Gibt's übrigens kostenlos in der Community-Variante. Die haben ein paar kostenlose IDEs. Die haben PyCharm ist kostenlos. Die Community IntelliJ ist kostenlos. Wo ist das? Fleet ist kostenlos, glaube ich. Die machen gutes Zeug. Mal was anderes Blödes, ja? C-Line auch. Mal was anderes Blödes, Leute. Guck mal. Was ist denn, wenn ich die Getter und Setter wegmache? Und sag, das ist public. Und das dann? Ja, dann machen wir es doch so. Ich meine, wozu einen Getter und Setter, wenn der eh nichts anderes macht, als zu getten und setten? In .NET ist das halt einfacher. In .NET würdest du dann quasi... Was macht denn meine Idee hier? Ja, in .NET würdest du hier... Ja, gut. Würdest du hier sowas schreiben hier? Public int blub... So, und dann. Oder Records verwenden. Aber es funktioniert. Public, also dann machen wir das doch so. So. Dann hätte ich das jetzt zumindest schon mal gecheckt, woran das lag, dass das nicht funktioniert hat. Jetzt ist immer noch die große Preisfrage, was. Ah, Moment. Muss immer noch sagen, add valid. Also das validated. Das geht jetzt, das sollte jetzt abkacken. Genau, name is mandatory und jetzt geht's. Was macht das hier denn, bitteschön? Was ich jetzt nicht ganz verstehe. Gilt das jetzt nur für den API-Controller? Oder, ich meine, wir können das ja mal ausprobieren. Was ist denn jetzt, wenn ich das hier nehme und sagen wir mal, ich papp das hier rein? Dann, okay. Sehr schön. Das heißt, das ist quasi gescoped zu dem API-Controller. Okay. Also, was soll das machen? Das ist wahrscheinlich der Return-Code. Übrigens, was ich auch ein bisschen doof finde, so wirklich viele Hilfe haben die ja nicht, wenn man hier drüber hafert, ne? Bin ich einfach nur zu blöd und weiß nicht, wie man sich die Dokumentation in der IDE anzeigt? Show Documentation Pop-up. Das ist nicht maintainbar. Ja, das ist richtig. Das wird ja auch danach wieder gelöscht. Muss nicht maintainbar sein. Außerdem ist es nicht Business Enterprise genug. Aber ich finde, es ist auch mit Gettern und Settern nicht Business Enterprise genug. Anpe, danke schön für den Sub. Also, ich finde, eigentlich müsste man, bevor man Getter und Setter macht, man sollte sich vielleicht noch eine Getter-Setter-Factory anlegen. Und damit man das ordentlich erstellen kann, muss das noch injected werden über Dependency Injection als Singleton Factory über einen Manager. Dann ist es, glaube ich, Enterprise. Du kannst auch Errors dir injecten lassen in Post, dann brauchst du diesen ganzen Händler nicht. Ja, das ist mir viel lieber. Wie mache ich denn das? Vielleicht steht das auch im Beispiel drin. Das wäre mir nämlich viel lieber als dieses komische Ding hier. Spring Boot Post Inject Validation Errors. Einfach Errors als weiteren. Moment, das ist ja deutlich zu einfach. Das ist mir jetzt aber zu einfach. Wenn man einfach Errors injecten kann. Das geht aber nicht. Das ist aber nix. Ich will erstmal kurz gucken. Nicht Data to String. Errors, was da überhaupt drinnen steht. Get on. Ach, das ist einfach eine Liste mit Errors hinten dran. Ja, super. Das ist doch nice. Ja, dann. Moment. Iterate. Nee. Iterate over. So. Bah. Beste. System. Was? Get default message? What? Get default message, meinetwegen. So, jetzt kriegen wir das Ganze schon mal auf Standard out raus. Wenn der errort, so sollte er nicht erroren. Hier sollte er errorren. Name is mandatory. Okay, cool. Ja, heißt doch jetzt im Endeffekt, wir können jetzt einfach sagen. Ach, jetzt verstehe ich, warum die das so gemacht haben, dass man das nicht in jeder Methode, also in jedem Post-Request quasi nochmal machen muss. Weil sowas müsste ich jetzt quasi in jedem Post-Request machen. So, also jetzt können wir hier sagen. If has errors, response entity. Sagt man da jetzt bad request? Macht errors to string schon das, was ich will, vielleicht? Ne, Battlefield 6 Beta habe ich nicht gespielt. Return muss ich machen. Lul. Weil ich dachte, ich kann sie nicht spielen wegen Secure Boot. Aber ich war blöd, es hätte wahrscheinlich funktioniert. What? Field Error in Object Chat User on Field Name Rejected Value 0. Codes not bla- Okay, das ist ja ganz toll lesbar. Das müssen wir mal irgendwie anders mappen. Wir gucken mal. Ich habe eine Idee. Also in .NET würde ich jetzt sowas machen. Errors. Select. Gibt's aber nicht. Get all errors. For each error. Ja, sowas in der Richtung. Gibt's sowas wie Map vielleicht? Map? Stream Map? Das ist gut. Get Default Message ist auch gut. Aber das machen wir mal anders hier. Moment, Error. Ah ne, Moment, so ist das, gell? Error. Get Default. Alter! Ja. So, war. Errors. Ah ne, das haben wir schon. Message. So. Moment, jetzt habe ich ein Array mit. Und jetzt muss ich da noch sagen, String Join oder sowas wie Join. Collect. Collectors Joining. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich hier mache, aber es sieht richtig aus, oder? Da kommt jetzt ein String raus. Okay. Das machen wir auch hier drinnen. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Easy! Easy!
Easy.
Easy as a fuck.
Easy. Easy. Easy.
Also ganz ehrlich, das da finde ich aber deutlich schöner als das da, oder? Sagt mal, Chat, was ist schöner? Das hier? Oder das hier? Das macht doch mehr oder weniger das Gleiche. Was will er eigentlich hier von mir? Can be replaced with method reference. Okay. Ob das jetzt so viel hübscher ist, weiß ich auch nicht. Naja. Wenn IntelliJ meint, das ist besser, dann okay. Default Message Source Resolvable. How to irgendwas benennen, wo du am Ende echt nicht weißt, was es eigentlich sein soll. Ja gut. Aber das Funst finde ich eigentlich ganz optisch ganz schick. Gefällt mir auf jeden Fall besser als das andere. So, dann haben wir jetzt. Gucken wir mal, ob das in unserem Frontend auch funzt, was ich hier gebaut habe. Was? Valid is not valid JSON. Ja, jetzt komm. Kriegt einfach ein leeres JSON zurück und gut ist. Kunst. Ich meine, theoretisch sollten wir vielleicht eher sowas hier machen, hier Result nochmal, aber wurscht. Das Funst. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie fügen wir das jetzt in die Datenbank ein? Also wir pushen jetzt hier Name Blub. Wir wollen es in die Datenbank einfügen. Das habe ich jetzt hier noch gar nicht gelesen. Hier, Repository. User Mockbean. Der Mockchamp. Ah ja, hier. User Repository Save. Oh Moment, das muss ich jetzt injecten. Pass mal auf. Massive Dependency Injection. Generate Konstruktor. Ne, das ist ja nichts. Also ich will injecten mein cute chat User Repository und dann create field. Ups. So. Was will der jetzt von mir? Never exist, ja gut. Also, so wird es in .NET funktionieren. Ich bin mir relativ sicher, so wird es wahrscheinlich auch in Spring Boot funktionieren. Was ich mache, ich lerne Spring Boot und Java. Ich versuche gerade, was zu schicken vom Browser an mein Backend, zu gucken, ob das valid ist und dann in die Datenbank zu schreiben. Das heißt, hier ist das Ding valid. Da kann ich jetzt quasi sagen, Repository save Data. Richtig? Richtig. Und dann loggen wir das Ganze. Moment. Ah, System. Gibt es irgendeinen Shortcut eigentlich für System Out? Irgendein, hier irgendwie so Out oder so? Irgend so Makro oder sowas? Print. Weil das nervt mich, dass ich... Sout? Ah, Sout. Was? Sie? So? Nee. Sout gibt's. Sout muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Sout. Print. So, und jetzt haben wir Repository. Count. Warum gibt's eigentlich kein... Chat, weiß jemand, wie ich mir einen ordentlichen Hilfetext anzeigen lassen kann? Eigentlich ist es Ctrl-Q, aber Ctrl-Q zeigt mir nichts an. Warum nicht? Ich möchte mir den Hilfetext zu Count anzeigen lassen. Da gibt's nichts. Gibt keinen Hilfetext zu. Das ist schon doof, oder? Okay, Count. Schauen wir mal, was jetzt passiert, ob er jetzt was in die Datenbank schreibt. Ja. Ja? Ja? Ich muss sagen, das ist alles relativ easy. Eine schöne Dokumentation, wenn man über die Count-Methode hovert, wäre auch noch cool, weil das bringt mir jetzt nicht allzu viel. Aber das ist doch easy. Sind die Dokumentationen runtergeladen? Macht er das nicht automatisch? In welche Datenbank? Das ist eine gute Frage, in welche Datenbank? Ich habe keine Ahnung, in welche Datenbank. Also, ich habe hier H2 hinzugefügt. Aber... Woher weiß ich jetzt überhaupt, dass... Also, wo ist mein Connection-String und sowas? Vielleicht hier unter Application Properties? Nee, mit dem Hover geht das nicht. Guck, hier gehe ich über Count, hovern, dann kriegt man sowas hier. Ja, wo ist mein Connection-String? Oder wo stelle ich ein, wo gegen welche Datenbank ich mich verbinde? Control-J. No suggestions. Aber es geht ja. Er schreibt ja was in die Datenbank. Weil der Count geht hoch. Ich habe eine Applications Properties, aber da ist nichts drin. Aber wenn ich das starte, guck mal, wenn ich das starte, schreibt das hier unten irgendwas rein. Hier, guck mal. Connecting through Data Source, Hikari Data Source. Was ist das überhaupt? Data Source is what? Nee, nicht SQLite. H2, ich weiß nicht, was H2. Das, was in dem Beispiel hier drin stand. In Memory. H2 Database. Ist das. Seine temporäre Datenbank, die nach dem Stopp gelöscht wird. Ja, ist ja eigentlich für meine Zwecke jetzt erstmal ausreichend. Der nächste Schritt ist, wie kann man eine Postgres-Datenbank schreiben? Von der Idee her, als immer rein logisch gesehen, ja. Das ist ja alles so weit abstrakt, was ich hier habe. Dass wenn ich meinen Connection-String austausche und den Postgres-Provider benutze, müsste ich nichts am Code ändern, dass es mit Postgres funktioniert. Das probieren wir jetzt mal aus. Docker run Postgres. Runnen wir mal ein Postgres-Image. Haben wir da irgendein Example? Ja. Hammer. Minus minus RM. Name braucht das Ding nicht. Wir müssen Port noch weiterleiten. Was ist denn der Port? Was ist denn der Postgres-Port? Das war irgendwie so Shepherds, gell? 80, 80, 80? Nee. Hör ihr genau, sowas, Chap ist hier, ja. Aber. Docker, Postgres. Ich muss doch noch einen Port weiterleiten, oder? Oder nicht? Nicht? Ja doch, genau. Keine Ahnung, also. Hätte ich auch gedacht, dass das funktioniert. So, My Secret Passwort, super geheim. Ach so, ja. Das Image muss ich schon auch angeben. Kann man da eigentlich... Was nimmt man da für ein Image hier? 18, 17. 17 Bookworm. 17 Bookworm. Das ist gut. Mal. Was? Was ist da? Postgres. Heißt es Postgres oder PostgresQL? Postgres. So, jetzt haben wir eine Postgres-Datenbank laufen, Klei. Was? Was jetzt verkehrt? Hab ich doch. Muss das vielleicht hinten dran? Kann das sein? Wir machen Massive Password. Was hat er denn für Schmerzen? All connections without password. Ja, das ist gut. Das will ich auch haben. Ich bin jetzt gerade echt verwirrt, was er für Schmerzen hat. Das irgend... Was will er denn? Docker Run Postgres. Hä? Hab ich den verkehrt gemacht? Zwischen Run und den Image? Nee, eigentlich ist das so okay. Ach, die schreiben den Image-Namen ganz hinten hin. Aber das ist eigentlich... Das ist ein Unterschied? Macht einen Unterschied. Okay. Nice. So, unser Postgres läuft. Jetzt die große Preisfrage. Spring Boot und Postgres. Postgres. Docker Compose juckt mich jetzt nicht. Muss mal gucken, wie man das hinzufügt. Docker Compose File. Spring Data Source. Okay, das brauche ich jetzt anscheinend gleich. Customer Entity and Repository, das haben wir alles schon gemacht. Alles haben wir doch hier. Aber wo sind die Dependencies? Warte mal, nee. Wie konfiguriere ich jetzt einen Connection String für Postgres? Okay, also was? Sekunde, warte mal, irgendwie ist mein Headset gerade auf einem Ohr aus. Fuck. Okay, jetzt geht's wieder. Pleung ist nur KI-Müll. Feind. Sind aber ziemlich weit oben. Also wir brauchen Postgres und das haben wir schon. Postgres brauchen wir jetzt hier in unseren Dependencies. Dann machen wir das nochmal hier. Add Starter. Postgres. Da ist er. ABAP. Oh, hör mal bloß auf. Create a new Postgres database. Ach, das brauchen wir jetzt nicht. Das macht doch bestimmt alles Spring Boot für mich, wenn Datenbank nicht da ist, die erstellen, oder? Oder gibt es da nicht sowas wie Create Database if not present oder so? Connect Spring Boot. Aha. Application Properties. Das brauche ich jetzt. Was ist denn das? Hibernate Dialect. What? Was? Kann das mal weggehen? DDL Auto. Ich habe absolut keine Ahnung, was das sein soll, aber wir kopieren das jetzt einfach mal hier rein. So, Postgres. Localhost Port 5432, your database name. Ja, CACW. Die CACWDB ist das. Username, Passwort brauchen wir nicht. Create, drop, validate, none. Invalid value. Okay. Must be one of. Ach so. So? Oder was? Oder wie? Nee. Was so? Was will es von mir? DD Auto ist, ob sie anhand der Entities automatisch erstellen. Ja, die sollen alles automatisch erstellen hier. Create, create, drop. Update, validate, none. Keine Ahnung, create, bam. Das soll mir recht sein. So, zack. Und verbindet er sich jetzt zur Postgres? Oh. Role max does not exist. Ach so. Moment, Username. Username admin, oder? Was ist denn die Default Postgres? Passwort brauchen wir nicht. Was ist das denn? Was ist denn die Default? Oder Root? Ich bin mir unschlüssig, was da. Nee, so einfach ist es nicht. Was? Create, drop? Was hat er denn? Roll, Ja, was ist denn da drinne? Postgres Docker Default User. Default Postgres. Ach, Postgres heißt der Default User. Ah ja, genau. Stimmt, jetzt wo es da steht, erinnere ich mich dran. Database CAC WDB does not exist. Ja, das ist aber doof. Ich dachte, das kann der. Kann er das automatisch erstellen? Spring Boot. Create Database if not exists, genau. Das ist gut. Ja gut, aber der findet ja die Datenbank nicht. Ich dachte, der kann die initial erstellen. Ja. Create Database. Ach so. Das muss man einfach da drunter schreiben, oder was? Create. Hä? Moment, was ist das? Was? Nee, das ist SQL Server, oder? SQL Server ist, glaube ich, ziemlich pipega. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, ehrlich gesagt. Nee. Postgres. Spring Auto Create Database. Ach, Postgres kann das nicht. Aha. PSQL, ich will nicht PSQL, das weiß ich, dass ich ein PSQL runnen kann, weiß ich selbst. Da muss es aber doch die Möglichkeit geben, irgendwas abzusetzen gegen die Postgres-Datenbank. Create on fly if DB does not exist. The HBMDL-Tool. You can add an initialize bean. What the fuck? Nee. Okay, wisst ihr was? Bevor ich da jetzt lange gucke, PSQL. Ups. Oh nein, jetzt habe ich die Datenbank abge... Nee, ist auch egal. PSQL. Ach, habe ich gar nicht erzählt. Wie heißen diese Postgres CLI Tools? Postgres. Das heißt, das ist ja nicht die Datenbank und CLI sind, glaube ich, gesplittet. Gute Frage. Nee, PG-Admin will ich... Beim PG... Nee, das machen wir per Command Line. Was denn? Wie geht das denn nochmal? Pacman Search Package Containing Binary. How can I find out which package to install that will contain file? Okay, genau. PSQL. PSQL Lips. Okay. Postgres Lips. Das will ich haben. So, PSQL. PSQL, da haben wir es doch. So, PSQL Connect. Nicht Postal, Alter. PSQL. Ja, please. Hallo? Alter. Genau. Das suche ich. Minus H. Localhost. Minus Port. 5432 minus user Postgres. Okay. Create database kekwdb. Gut. So, jetzt sollte unser Spring Boot funktionieren. Das da muss weg, by the way. Ha! Funst! Nimmt er jetzt auch Postgres? Database Driver Undefined Unknown. Sicher, dass der jetzt überhaupt Postgres nimmt? 17.6 klingt so ein bisschen nach Postgres, ja. Postgres? Hast du den Treiber? Ja, hab ich. Hab ich vielleicht was vergessen? Nö. Wie sagt man denn hier Spring? Data? Irgendwie Driver? Data Source Driver Class Name. Aha. Jetzt sollte er checken, dass man Postgres benutzt, ha? Huh? Onkel S, was habe ich jetzt gemacht? Nö, das juckt ihn nicht. Aber es ist ziemlich sicher, Postgres. Ist aber blöd, dass der nichts anzeigt, ne? Man hat ja gesehen, dass Postgres ist, weil es nicht ging, als die Datenbank nicht da war. Okay, dann schauen wir mal, ob das jetzt funzt, ob da jetzt was in der Postgres-Datenbank bei rauskommt. Wir verbinden uns nochmal auf die Postgres. Was war das? D, oder? Nee, warte mal. EU? Wie verwende... C? KQDB. Ja, das wollte ich machen. So, Select, Sternchen, gibt ja noch nichts. Dann starten wir nochmal neu. Jetzt legen wir mal ein paar Sachen an. Gucken wir, ob das funzt. Zack, zack, zack. 8 Einträge sollten jetzt da sein. Also, Select, Sternchen, from Cute Chat User. Da sind wir. Hier sind unsere Einträge in der Datenbank. ID wird anscheinend immer hochgezählt, so Auto-Inkrement-mäßig und arme Blub. Wir können übrigens noch, wartet mal kurz, es klopft. So, 10 Minuten muss ich weg, Leute. Wo sind wir denn jetzt stehen geblieben? Das wollte ich jetzt noch fertig machen. Genau, ich wollte hier noch mal ein bisschen random. Hast du Urlaub? Nee, habe ich nicht. Übrigens, falls ich irgendwelche Sachen hier nicht gesehen habe, schreibt es einfach noch mal in Chat mit Ed Wubloch davor. Wir machen jetzt mal random. Kann man in Java nicht s-generate UID? Gibt's da sowas? Okay, perfekt. Was zum... Okay, Excel, genau das will ich haben. Das... Unbedingt, das da ganz, ganz genau. Das ist genau das, was ich haben wollte. TypeScript kommt weg. Was ich eigentlich machen will, das ist ein bisschen Random-Zeug da rein. Ja, Function. Function. Okay, perfekt. Generate Unix Serial. Und dann posten wir das jetzt hier mal. Wie ging das in JavaScript nochmal? So, ne? Ach so, Nee. So. Und jetzt? Nee. Ach, warte mal. Nee. Template Strings waren so, gell? JavaScript, Onkel S. Generate Serial. Okay, so. Da haben wir unsere random Sachen drinnen. Kunst. So. Machen wir mal was anderes. Machen wir mal hier, nicht mit Klick. Machen wir vor. Index. Ich will einfach nur erzählen. Index. Alter. 100. 1000. 1000 Einträge machen wir jetzt. 1000 Einträge. Poggers Klick. So, jetzt haben wir gleich 1000 Datenbank-Einträge. Moment. Das ist falsch. Was ich denn? Da muss das hin. Ich brauche unbedingt Formatting-Zeug. So. So, haben wir jetzt 1000 Einträge? Bam! Funst. Ich brauche keine Escapes mehr im Template-String. Stimmt. Das ist ein anderes Zeichen. Okay, und nochmal 1000. Bam. Pass mal auf, jetzt kommen meine krassen SQL-Skills, Leute. Oh, oh, war da irgendwas doppelt? Moment, habe ich da gerade was doppelt gesehen? Hä? Es ist einfach random, oder? Ach, die sind nicht. Die sind. Die Lücken füllt er dann irgendwann auf. Da sind schon alle unique. Ich hoffe, da ist ein Unique Constraint drauf auf meine ID, ja? Also muss ja eigentlich. Das ist ein Primary Key. Primary Key kann es ja nur einmal geben. Doch, das sind die IDs. Das ist die ID, das ist die Seriennummer. So, pass mal auf meine hyper krassen SQL-Skills. Ich glaube, Count konnte man doch machen, oder? 2013. So. Pass mal auf, wir schreiben jetzt einfach. Guck mal hier oben bei der Auslastung. Was passiert hier? Wir schreiben mit Java eine Postgres-Datenbank und es funzt. Ich meine, das Annotation-Zeug ist ziemlich magic, aber so im Großen und Ganzen kann man sich nicht beschweren. Das ist eigentlich ganz gut, wie sie das gemacht haben. Wir haben mit relativ wenig Code Postgres-Datenbank angebunden und können da Zeug reinschreiben. Und wir bekommen. Und wir bekommen eine Fehlermeldung, wenn wir was pushen, was es nicht gibt. Also eigentlich genauso, wie es sein soll. Also haben wir heute gelernt, wie man Post-Request macht mit JSON. JSON-Daten Post-Requested in Spring Boot. Wie man eine Datenbank anbindet. Und wie man das, was gepusht wird, validated. Schon mal nicht schlecht. Dann mache ich die anderen Sachen, die ich am Anfang des Streams erzählt habe, mache ich nächstes Mal. Weil ich muss jetzt weg. Nehme ich gerade mal keinen Regen. Und was holen. Schön, dass ihr dabei wart, Leute. Mir macht das richtig Spaß. Es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass es nice ist, wenn man mal was Neues lernen kann. Wir machen das nächste Mal weiter, Leute. Schön, dass ihr da wart. Kannst du ein Webstorm-Plugin installieren? Ich glaube, die meisten Plugins sind relativ IDE-übergreifend. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Musst du ausprobieren. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass man die Themes und sowas, die sind alle IDE-übergreifend. Doch, ich muss jetzt weg. Bis denn. Scammed, ja. Webstorm für... Nee, das gibt's nicht. Nee, nee. Also, bis denn. Macht's gut. See you.